Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich auf einen epochalen Unterschied der demokratischen Epoche mit den tyrannischen Vorepochen der Demokratie, nämlich der ursprünglichsten Clan und der ihr nachfolgenden Feudalgesellschaft hinweisen. Beide Gesellschaftsformen, die der Demokratie vorausgingen, kannten nur den Besitz. In der Tat leben und erleben heute auf dieser Erde immer noch viele Menschen Zustände der Antidemokratie oder eines Lebens in vordemokratischen Verhältnissen. So haben wir zum Beispiel beim Zusammenbruch der Sowjetunion und des gesamten Ostblocks völlig übersehen, dass damals und dort die Besitzverhältnisse der Tyrannis existierten und dass eine sozialistische Bürokratie alles in der Hand hatte. Dass also die Menschen auch im Ostblock und in der DDR die Erfahrung des Eigentums, des selbstverantwortlichen Eigentums nicht gemacht hatten. In Russland erleben wir heute eine Renaissance zaristischer Feudalzeit unter Putin und in China erleben wir zum Teil das Wiedererstehen von Clanstrukturen, die heute allerdings von einer konfuzianistischen, kommunistischen Tyrannis geleitet werden, die sich in der sogenannten harmonischen Gesellschaft konzentriert und deren Vorsitzende im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas nun Xi Jinping ist, der neue Kaiser. Ich möchte Sie nun im Folgenden auf die grundsätzlichen Systemkonflikte hinweisen, die zwischen den vordemokratischen Besitzgesellschaften und der demokratischen Eigentumsgesellschaft bestehen. Und ich möchte Ihnen die These erläutern, dass die Systemkonflikte innerhalb der demokratischen Epoche kreativ sind, aber die Epochenkonflikte mit den Kultur- und kulturellen Gegensätzen der Besitzgesellschaft, die unserer demokratischen Eigentumsgesellschaft vorausgehen, destruktiv sind. Um diesen Gegensatz zwischen Besitzgemeinschaft und Eigentumsgesellschaft zu verstehen, müssen wir lernen, die Übergangsphase innerhalb der demokratischen Epoche als eine kreative Phase zu verstehen und von dem zerstörerischen Potenzial zu unterscheiden, das uns in der feudalen und Clan-Besitzgesellschaft entgegensteht. Auf dem Nichtbetrachten dieses Unterschiedes basiert auch ständig die Überlegung, dass es sich bei der Vorstellung, die demokratische Gesellschaft müsse sich über die ganze Welt ausdehnen, um einen Idealismus handelt. Dieser Idealismus ist begründet und es ist kein Idealismus einer über den Wolken schwebenden Idee, sondern es ist eine Praxis, die die Menschen reicher macht, während die Praxis der Besitzgesellschaft sie ärmer macht und enteignet. Diesen Grundgedanken möchte ich Ihnen im Folgenden erläutern. Wir müssen also ständig versuchen, den Grundgedanken im Auge zu behalten, dass wir es bei den Vorepochen der Clan- und Feudalgesellschaft mit der Besitzgemeinschaft von Feudalherren und von Patriarchen zu tun haben und dass wir es bei der Eigentumsgesellschaft mit einer demokratischen Gesellschaft zu tun haben, die in sich selbstverständlich Brüche, kreative Brüche, Differenzen und auch Kämpfe, Klassenkämpfe aufzeigt und hat. Wenn wir also die demokratische Eigentumsgesellschaft betrachten, dann stoßen wir auf ihre Übergangsphasen. Das heißt, innerhalb der demokratischen Gesellschaft gibt es in der Antike Athen, ab der Renaissance eben die Entwicklung zur Industriegesellschaft, das heißt die zweite Moderne, und wir haben es jetzt hier im Augenblick mit dem Übergang zur dritten Moderne zu tun, zur kybernetischen Moderne. Bei der Betrachtung der inneren Übergänge innerhalb der demokratischen Epoche machen wir alle immer wieder denselben fundamentalen Fehler. Wir deuten alle Konflikte innerhalb der Demokratie, übrigens wie Karl Marx, als Klassenkämpfe. Von Karl Marx ist der zentrale Satz bekannt aus der Einleitung zum Kommunistischen Manifest: Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Zitat Ende. Das ist ein fundamentaler Fehler. Tatsächlich muss der Satz lauten: Die Geschichte aller bisherigen Gemeinschaften war die Geschichte von Kulturkämpfen. Es waren kulturelle Kämpfe der demokratischen Kulturepoche mit den Kulturen der vormodernen Clan- und Feudalgesellschaft. Mit dem Begriff der Epoche ist nicht nur eine zeitliche Einteilung und ein zeitlicher Einhalt gemeint. Eine Kulturepoche prägt nämlich als Zeitalter immer die Inhalte ihrer kulturellen Lebenswelt. Warum tut sie das? Weil sich in der Lebenswelt einer Kultur sowohl ihre geistigen Sinninhalte bilden, als auch die Lebensweisen, die an uns aus den Vorepochen vererbt werden. Die Sinninhalte einer Kulturepochen werden durch ihre Eigentumsverhältnisse aber bestimmt. Dabei hat Marx recht. Aus der ethnologischen Forschung wissen wir, dass es drei Hauptepochen gibt, die wir als unsere drei Hauptkulturen verstehen. Für das Innenleben aller Epochen gilt nun grundsätzlich: Sie erfinden ihre eigenen Techniken, erstens. Zweitens, sie erfinden ihren eigenen gesellschaftlichen Austausch, das heißt die Mittel der Produktion und des Kaufs und Verkaufs, und sie erfinden ein System sozialer Beziehungen, das heißt Vorsorge. Zusammengenommen entsteht dabei die Erfindung eines Kulturverständnisses der eigenen Lebenszeit, einerseits in der Rückschau auf das, was wir von den Vorfahren kulturell ererbt haben und was durch diese vererbte Lebenswelt uns bestimmt. Gleichzeitig ist in jeder Epoche eine Vorschau, nämlich jede Epoche blickt in ihrer Zeit nach vorne und versucht sozusagen die Zukunft zu bestimmen. Dazu entstehen und entstanden in den verschiedenen Kulturepochen, auch in der Clan- und in der Feudalzeit, Erfahrungen im Umgang mit den periodischen Kreisläufen der Natur. Dabei hat die Clan- und Feudalkultur in der Erfahrung im Umgang mit den periodischen Kreisläufen der Natur zuerst ein kosmologisches Weltbild erfunden, das war der Platonismus, und ein biologisches Weltbild, das man aufbauend auf Aristoteles entwickelt hat. Diese Weltbilder haben die Denker dieser Zeitalter auf die ganze Kultur übertragen. An dieser Stelle entsteht die entscheidende Schnittstelle. Zur Kulturepoche werden diese Weltbilder erst dann, wenn die Art und Weise, wie die verschiedenen Klassen sie verstehen, sie übernehmen und in ihrer Zeit um Anteile am Reichtum kämpfen. In diesen Kämpfen um das eigene kehrt sich das Weltbild sozusagen um. Die Verhältnisse der äußeren Lebenswelt werden für den Einzelnen zur inneren Lebenswelt seiner Verhältnisse. Das heißt, die Verhältnisse seiner Lebenswelt, seiner äußeren Lebenswelt, prägen sein Leben so, dass er sich selbst nur im Rahmen dieser vorgelebten und nachgelebten Verhältnisse verstehen kann. In gewisser Weise kann man diese Struktur begreifen, wenn man sich den Gedanken des Gefängnisses macht. Die jeweilige Epoche hat oder hält ihre Menschen durch ihre Weltbilder gefangen. Und diese Weltbilder machen die jeweilige Epoche aus. Es erscheint den Menschen diese Kultur wie die Luft, die sie atmen, und das Wasser, das sie trinken, und die Erde, von der sie leben. Es entsteht ein Kreislauf der Wiederholung. Wir erleben das in den Wiedergeburtstheorien dieser Zeithalter. Innerhalb dieses Kreislaufes denken die Menschen, dass sich alles nach einem einheitsstiftenden Sinn vereinigt. Im Zentrum steht die Art und Weise, wie sie ihr Gemeinschaftseigentum organisieren und als Ausdruck ihres Eigensinnes begreifen. Um es noch einmal zu sagen, dieser einheitsstiftende Eigensinn vereinigt die Menschen so, dass sie sich ein Leben außerhalb dieser Gesellschaftsform überhaupt nicht vorstellen können. Betrachten wir nun die drei Grundepochen unserer Kulturgeschichte. Erstens, in der Epoche des Gemeinbesitzes, der Clangesellschaft, dominiert der Clan als Besitzer. Deshalb sind die Mitglieder des Clans der Besitz der Clan-Chefs und der Clan-Chefin, Patriarchat und Matriarchat. Die Rechtsordnung entspringt dem Herrschaftsrecht, weshalb der Herrscher oder die Herrscherin immer der Besitzer des Erstgeborenen ist. Die zweite Epoche, die Epoche des Gemeinbesitzes, der Feudalgemeinschaft, hier dominiert der Fürst als Besitzer. Deshalb gehört ihm das Land und die Menschen sind seine Leibeigenen. Die feudale Rechtsordnung entspringt dem damaligen Vererbungsrecht über Land und Leute. Der Fürst besitzt das Land und ihm gehören auch die Leute, die Bauern, die auf diesem Lande leben. In der dritten Epoche der Bürgergemeinschaft wird der Stadtbürger zum Besitzer seiner selbst. Er wird neben dem Eigentum an seinen Gütern auch der Eigentümer seines Leibes. Und damit ist er nicht mehr Leibeigener und er ist auch nicht mehr Sklave oder Besitz einer Clangesellschaft. Bürger innerhalb der Stadtmauern dürfen deshalb nicht mehr Sklaven sein. Ihnen wird durch die Struktur der Eigentumsordnung, das ist damals durch die Solonsche Gesetzgebung entstanden, verboten, unfrei zu sein. Der Eigentumsstatus ist der listige Zwang zur Freiheit. Er wird ihnen, den Bürgern nämlich, zugewiesen, nicht durch Geburt, sondern durch die Zugehörigkeit in der neuen Sozialordnung. Er wird ihnen zugewiesen, nicht durch Geburt, sondern durch die Zugehörigkeit in der neuen Sozialordnung. Dadurch entsteht das neue Sozialeigentum. Das ist die Geburtsstunde der Gerechtigkeit. Sie entsteht durch die neue Zugehörigkeit in der Stadt und zu der Stadt. Sie existierte als Ordnung des sich selbst Gehörens nur so lange und nur dann, wenn diese kunstvolle Rechtsordnung der Stadt und damit der Demokratie in eine tägliche Praxis übergeht und in einer täglichen Praxis eben immer wieder neu erzeugt wird. Aber das Wiedererzeugen folgt eben innerhalb der demokratischen bürgerlichen Rechtsordnung nicht mehr den Kreisläufen der Natur und des Naturraumes und auch nicht mehr den Kreisläufen der Feudalordnung und des Feudalraumes. Die Gerechtigkeit entsteht und erfolgt nach den Regeln des demokratischen Kulturraumes, in dem Dinge produziert werden, die vollständig aus dem Rahmen der Naturproduktion heraustreten. Und in der neuen Kulturzeit werden Verträge geschlossen. Das ist wesentlich, die über den geregelten und erwartbaren kosmischen Kreislauf hinausgehen. Damit ist ein Problem und eine Öffnung erzeugt. Die Erzeugung der zukünftigen Gerechtigkeit unterliegt nämlich nicht mehr der Kosmologie, sondern dem Gesetzbuch. Das Grundeigentum wird im Grundbuch garantiert und nicht mehr im Kirchenbuch. Die Vertragstreue ist ein Gut, das nicht auf den Bäumen des Paradieses wächst. Es wird in den Handelsräumen erzeugt und kontrolliert. Es wird auch dort im Unrecht gebrochen, wenn die Verträge nicht eingehalten werden. Die Wüste jenseits des Garten Edens ist demzufolge die Welt mit ihren Reichtums- und Armutsverhältnissen. Mit anderen Worten, die Erzeugung der demokratischen Epoche ist die Erfindung der Stadtbürger. Das Denken der Gerechtigkeit geht über die Kreisläufe der Naturzeit hinaus, weil gerechtes Handeln eine kunstvolle neue Weltzeit und gleichzeitig einen weltlichen Verantwortungsraum erzeugt. Die Antwort dieser Kunstwelt gibt es deshalb auch nur und solange, wie ein Bürger in seiner Welt und aus ihr heraus in den anderen Bürger hinein antwortet. Dabei entsteht die eigensinnige Struktur der Rückantwort, die in einer verantwortungsvoll vertraglichen Rückkopplung besteht und in sie hineinführt. Die Bürger sind nämlich innerhalb der Stadt gezwungen, auf der Polis im engsten Raum sich zu vertragen. Warum? Weil draußen vor dem Tor der feudale Feind wartet. Die vertragliche Anerkennung der, wir sagen immer Spießbürger, existiert nur so lange, diese Bürger auf der Mauer gemeinsam ihr Eigentum gegen den Adel verteidigen, der sie als Leibeigene wieder in seinen Besitz nehmen will. Der Spießbürger muss den Spieß ergreifen und auf der Mauer Wache stehen. Unsere Begrifflichkeit des Spießbürgers geht in der Tat auf diese Aufgabenstellung zurück. Damit haben wir aber eine neue Existenzweise. In der neuen Existenzweise, die die Bürger innerhalb der Stadt gegen ihre Feinde da draußen vor dem Tor verteidigen müssen, ist sowohl eine Übereinkunft als auch eine Abmachung enthalten. Eine Übereinkunft auf die demokratischen Grundsätze und die Gerechtigkeit nicht zu verzichten und sie als höchstes Gut der Menschen, das heißt des Bürgers, zu begreifen. Indem die Bürger ihre Verträge als rechtsverbindlich anerkennen, unterwerfen sie sich nämlich einer Gerechtigkeit, über deren Einhaltung sie als Eigentümer der Eigentumsordnung selbst wieder zu richten haben. Und Herr, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie finden die Manuskripte zu dieser Sendung auf meiner Homepage www.xaverbrenner.de. Außerdem können Sie Vorträge, die ich auf Radio Lora gehalten habe, auch dort im Podcast nachhören. In der nächsten Sendung in 4 Wochen werde ich über Ende und Anfang in der Corona-Krise sprechen, einen Aufruf zur Rettung des Eigentums am gesellschaftlichen Leben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.